das mussten wir auch hart lernen, weil nach den ersten 6 Monaten, wie wir aufgesperrt haben, hatten wir eigentlich ziemlich heftige Spannungen im Team, ein bisschen Chaos. Und warum ist das? Weil jeder was anderes annimmt, weil so wie er aufwächst, das glaubt er, ist jetzt da bei uns auch. Und wir mussten echt erst lernen, miteinander zu tun. Und das wichtigste Instrument ist natürlich die Sprache. Und wenn die Sprache aber nicht die von allen die Muttersprache ist, dann ist das umso schwieriger.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Gabriela Sonnleitner. Ich hatte das große Vergnügen, Gabriela bei einer Veranstaltung in Hall bei den Rauchzeichen live kennenzulernen, live zu erleben, und sie hat mich sehr imponiert. Selbstbewusst, smart, sehr charismatisch. Und dann habe ich mir gedacht, diese Frau muss ich einladen. Es geht um das Thema Social Business, es geht unter anderem um das Magdas Hotel und es geht um viele Kulturen, die bei Magdas arbeiten. Es geht um ihre Expertise, es geht um die Einstellung und es geht auch um die Kommunikation, die Ehrlichkeit. Es geht um, was macht einen guten Gastgeber oder eine gute Gastgeberin aus. Und es geht auch um die Schwierigkeiten, mit denen Gabriela durchaus ab und zu konfrontiert ist bzw. auch war. Und auch, was es mit einer Alm auf sich hat. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Gabriela Sonnleitner. Wenn es eine Sache gibt, die du im Podcast vermitteln möchtest, welche eine Sache wäre das, Gabriela?
Das Leben ist zu kurz und man sollte einer Arbeit nachgehen, die Sinn macht.
Wann hast du für dich zum ersten Mal eine Arbeit entdeckt, die für dich Sinn gemacht hat?
Ich hab wirklich viele Geschichten gemacht, die gut waren, die lustig waren. Ich habe beim Wintertourismus begonnen und es war einfach spannend, die Stadt Wien gut zu vermitteln und an die Leute zu bringen. Ich habe auch in England bei einer großen Supermarktkette gearbeitet und dort entdeckt, dass es eine eigene Abteilung für Community Involvement gibt. Und das hat mich fasziniert, dass eine Firma, das war schon vor längerer Zeit, sich so engagieren kann für die Communities, in denen die Supermärkte sind. Also es war so eine neue Dimension für mich und da habe ich gedacht, eigentlich auch ganz ein cooles Unternehmen, auch wenn es total profitorientiert ist. Und später habe ich einfach für mich entschieden, einfach noch viel stärker entschieden, ich mag einfach nur mehr meine Zeit damit verbringen, dass ich am Ende des Tages das Gefühl habe, ja, heute habe ich ein bisschen was weitergebracht im Sinne des in der Welt vielleicht ein bisschen was zum Besseren bewegt.
Ist es dein Lebenssinn, etwas zum Besseren zu bewegen?
Es fühlt sich zumindest gut an, wenn man ein bisschen nachdenkt, welche Spuren hinterlässt man. Und mich, ich finde, da kommt so viel zurück. Ja? Ich glaube, das ist die Hauptmotivation. Das macht so eine Freude, wenn man sieht, dass Dinge aufgehen, die man konzipiert, wo man sagt, okay, wenn wir das machen, dann könnte das so und so funktionieren oder könnte sich jemand so entwickeln. Ich finde, also eigentlich fühle ich mich dann immer beschenkt, wenn ich so arbeite. Ja.
Wie findet man seinen Sinn?
Ich glaube, Schritt für Schritt. Das ist bei mir war es nie der große Plan, sondern einfach, ich bin so eine durch Tun merken, dass man Dinge verändern kann. Und es sind ja oft die kleinen Dinge, wo man sagt, hey, da geht jetzt irgendwas auf. Also die letzten Tage, ich erfreue mich so an der Entwicklung unserer Haustechnikerin. Das ist die Olga. Und die Olga hat bei uns, kommt aus der Ukraine und hat gleich, nachdem sie geflüchtet ist, bei uns im Housekeeping begonnen, hat echt ein schweres Los gehabt, ist mit ihrem Mädel gekommen und hat so eine schöne Karriere bei uns gemacht, nämlich da man denkt, die ist technisch total affin und seit kurzem macht sie Haustechnik und jeden Tag löst sie eigentlich Probleme für uns und ich denke mir, ja, aber wir haben ja die Chance gegeben, nirgends sonst hätte das jemand gewagt, einfach so ohne Ausbildung, ohne nichts, einfach in den Job zu starten. Und wenn solche Dinge aufgehen, also erstens, ich sage immer wieder, da kriegt man viel zurück, aber man sieht auch, wie sich Menschen dann super in ein eigentlich schwieriges neues Leben einfinden. Und sie hat mich vor kurzem ganz fest umarmt und gesagt, Gabriela, vor 3 Jahren bin ich nach Österreich gekommen und ich habe gedacht, ich fahre bald wieder zurück. Und jetzt bin ich schon 3 Jahre da und ich bin glücklich hier. Und das sind so total geschenkte Momente für mich.
Da sind wir schon beim Hotel Mag das. Ich habe jetzt eine spezielle Frage, Gabriela. Was siehst du in den Menschen? Weil um Menschen die Befähigung zu geben, Dinge auszuüben, muss man meiner Meinung nach auch etwas sehen in den Menschen. Was siehst du in den Menschen?
Vieles. Also ich bin ja auch kein Engel und nichts, sondern ich bin ganz normaler Mensch und ich bemühe mich. Also erstens glaube ich, bin ich naiv und sehe grundsätzlich das Positive in den Menschen. Ja? Und das finde ich so auch ein guter Zugang, dass man nicht gleich in jeden irgendwas hineininterpretiert, sondern immer so nimmt, wie er ist. Und ich traue den Menschen immer ganz viel zu. Manchmal komme ich drauf, das ist dann zu viel gewesen. Und das ist auch lustig, weil man denkt, ich denke immer, jeder kann das, ist ja ganz selbstverständlich und so. Ja, aber andererseits, es ist einfach schön zu sehen, es geht auf, wenn man was annimmt. Und ich glaube schon, dass ich grundsätzlich so einen positiven Zugang habe, dass ich das Positive sehen will, dass ich natürlich dann manchmal was anderes ausblende, dann damit konfrontiert wird, dann muss man eh damit umgehen. Aber bisher bin ich ganz gut gefahren mit meinem positiven Zugang, so dass ich das sehe, was den Menschen auch ja scheinen lässt oder ein gutes Licht bringt.
Wann hast du zum letzten Mal diesen Optimismus, diese Zuversicht verloren? Und wie hast du sie wieder gefunden?
Ich verliere sie oft, wenn man dann eben in Konflikte, also man muss ja auch in meiner Arbeit als Führungskraft oft auch in Konflikte gehen. Das musste ich erst lernen in meinem Leben. Ja, ich bin ein konfliktscheuer Mensch gewesen. Und ich finde, das kann man aber lernen und auch aus dem Konflikt heraus dann was Positives sehen oder eben was Kraftvolles sehen oder dann auf Konfrontation gehen und richtig mal streiten und das krachen lassen. Das finde ich in der Zwischenzeit auch schon ganz, ganz angenehm, weil wenn es nämlich kracht, dann kann man wieder gut sein. Ja, dann kann man es ausreden, dann, das habe ich ein bisschen von den Italienerinnen und Italienern gelernt, abgeschaut, das finde ich grandios, die explodieren und dann sind es wieder Best Friends. Ja, ich erlebe das auch oft, wenn wir dann im Unternehmen einfach Dinge ganz anders sehen. Ja, wenn den Leuten vielleicht mein Optimismus auf die Nerven geht und mir beweisen wollen, so geht das gar nicht. ja, natürlich bin ich persönlich auch oft manchmal sehr heftig im Leben schon getroffen worden, wo ich mir dachte, ist gar nicht so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja? Mir wurden Menschen genommen im Leben, wo ich einfach zutiefst dann traumatisiert war, dass das passiert ist. Es sind auch beruflich Mitarbeiterinnen verstorben, das uns erschreckt hat. Ja, und dann muss man erst wieder tief durchatmen, um dann den Optimismus zu finden.
Wie viel Optimismus hat es gebraucht, um das Hotel Magdas ins Leben zu rufen?
Das waren ja viele Menschen, das mag ich immer wieder sagen, die diese Idee gehabt haben, die an diese Idee geglaubt haben. Und Gott sei Dank haben wir ganz viel Naivität und Optimismus am Anfang gehabt, weil hätte man alles gewusst, was schiefgehen wird und was schiefgehen kann, dann hätten wir es vielleicht gar nie begonnen. Und das ist, finde ich, das Gute am Beginn eines Projektes, man kann nicht sehen, auch wenn man es ganz gut plant, wenn man mit ganz, ganz viel recherchiert, ganz viel quasi sich gut vorbereitet, die Realität ist oft eine andere und ich glaube, die Stärke eines Projekts und eines Teams ist dann mit diesen Unwägbarkeiten umzugehen. Also das Hotel ist ja das Nette, du kommst in der Früh ins Haus und du weißt nie, was passiert, weil hunderte verschiedene Gäste mit Anliegen und du kannst noch so toll planen, manches kommt überraschend und ich finde so ein Hotelteam, die Stärke des Hotelteams ist dann mit diesen Dingen umgehen zu können. Ja, und wenn wir jetzt Magdas begonnen haben, dann ja, sind Gott sei Dank diese Erfahrungen, die wir heute haben, noch nicht da gewesen. Heute sind wir natürlich um dieses Gescheiter. Bei unserem nächsten Hotel können wir schon ganz viel mitnehmen. Aber es wird wieder gleich sein. Es werden wieder Dinge passieren, die unvorhergesehen sind. Und ich glaube, die hohe Kunst ist, im Augenblick dann gut zu entscheiden, mutig zu sein, den Schritt nach vorne zu gehen und sagen, ich probiere es trotzdem.
Was macht Marc das besonders?
Wir sind ein sehr buntes Team. Ich habe Kolleginnen und Kollegen aus, glaube ich, momentan 20 verschiedenen Ländern. Viele sind in ganz unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen, bringen andere Talente mit, andere Erfahrungen mit, und das macht uns, also das macht das Zusammenarbeiten jetzt immer, nicht immer leichter, aber es macht eigentlich das so einen richtigen großen Blumenstrauß. Und das Schöne ist, wenn Leute Feedback zum Markt das geben, dann wird gerade dieses, bei euch ist es so nett, so schön, so menschlich, ihr seid so freundlich. Und das hat sicher damit zu tun, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus sehr gastfreundlichen Ländern kommen. Und für die ist es ganz normal, einfach dieses Miteinander gut umgehen, schauen, dass es allen gut geht, vor allem den Gästen gut geht. Ich glaube, das macht uns aus. Und nicht bei der ersten Schwierigkeit schon aufgeben, sondern überlegen, wie kann man sie meistern, wie kann man den nächsten Schritt machen, uns nicht entmutigen lassen, auch manchmal von Behörden, die halt sagen, Gesetz ist Gesetz, sondern ja, ein bisschen wagen, versuchen, und wenn es nicht geht, dann werden wir das eh herausfinden.
Wie schafft man eine Kultur mit so vielen Kulturen? Wie gelingt das? Weil vor allem, es kann ja auch sein, dass die Kulturen untereinander ja auch Konflikte haben. Das kann es ja auch geben.
Ja, das gibt es ganz viel. Also ich mag es gar nichts beschönen. Natürlich ist das so. Aber das ist auch gut. Ich glaube, das Wichtigste bei uns ist gute Kommunikation. Und das mussten wir auch hart lernen, weil nach den ersten 6 Monaten, wie wir aufgesperrt haben, hatten wir eigentlich ziemlich heftige Spannungen im Team, ein bisschen Chaos. Und warum ist das? Weil jeder was anderes annimmt. Weil so wie er aufwächst, das glaubt er, ist jetzt da bei uns auch. Und wir mussten echt erst lernen, miteinander zu tun. Und das wichtigste Instrument ist natürlich die Sprache. Und wenn die Sprache aber nicht die von allen die Muttersprache ist, dann ist das umso schwieriger. Und ich erinnere mich so gern an ein Beispiel. Wir hatten dann uns entschlossen, so interkulturelles Training miteinander zu machen. Und die Trainerin hat eine Zeichnung gemacht und 4 Leute aus dem Raum geschickt. Der 5. hat sich die Zeichnung genau angeschaut und stellt dir das vor wie so eine Volksschulzeichnung, da ist ein Haus drauf, eine Familie, ein See, Bäume, Straße, Himmel, ja, und die erste Person hat sich die Zeichnung eingeprägt, und dann kam eine Person herein, die Zeichnung wurde weggetan und weitererzählt, und das 4-mal hintereinander, und die 5. Person durfte die Zeichnung dann wieder malen. Und dann haben wir die beiden Zeichnungen nebeneinander gestellt und uns angeschaut, was ist denn verloren gegangen. Und da ist viel verloren gegangen, was zwischen Österreicherinnen auch verloren gehen würde. Aber da ist auch vieles ins Spiel gekommen, wo man gemerkt hat, wir sind ganz unterschiedlich. In Österreich zeichnest du meistens, wenn ich sage, zeichne bitte einen Baum, einen Tannenbaum. Ein Kollege aus Syrien zeichnet aber eine Palme. Ja, und wenn die Information aber nicht mitgegeben wird, welche Bäume möchte ich haben, dass du zeichnest, dann kannst du nicht erwarten, dass das Richtige herauskommt. Und das war also ein wunderbares Aha-Erlebnis im Team, dass wir ganz genau kommunizieren müssen miteinander. Also wenn ich will, dass du das tust, dann muss ich dir auch ganz genau und vielleicht manchmal zu genau sagen, was ich von dir will. Und das haben wir einfach danach geübt. Und das ist noch immer das Thema, nämlich oft auch die Frage, was hast du verstanden? Ganz wichtig in einem internationalen Team, sich zu versichern, hat die Kollegin, der Kollege auch das verstanden, was ich gemeint habe. Und es ist noch immer ein wunderbares Spiel bei uns, was da oft herauskommt. In der Zwischenzeit können wir natürlich schon lachen darüber und sind wir schon viel perfekter, aber das ist eigentlich das Wesen des Zusammenlebens und des Zusammenarbeitens. Nichts annehmen, was der andere gesagt hat, sondern einfach sich rückversichern, dass es auch so gemeint war.
Wie integriert ihr neue Teammitglieder oder Mitgliederinnen? Also wie gelingt das? Also wie ist auch das Onboarding beispielsweise?
Also wir haben schon viel Onboarding überlegt. Also eines der ganzen, was ganz normal ist, die ganzen sachlichen, faktischen Dinge. aber auch den Markt das gut kennenlernen. Was heißt einfach Social Business? Wir haben so ein Social Business Onboarding, vor allem für Führungskräfte. Was müssen Lehrlinge einfach wissen in Österreich, was für sie vielleicht nicht selbstverständlich ist? Wir haben eine Lehrlingswerkstatt auf die Beine gestellt, einfach um über Dinge reden zu können, die gerade für unsere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern wichtig sind. Auch Umgang mit Geld, wie ist Rechte in Österreich, Frauenrechte, Gleichbehandlungsrechte etc. Aber auch Themen, die junge Menschen betreffen, ja, weil letztlich nehmen wir ganz viele junge Menschen ins Team auf und die haben Träume, Erwartungen und auch ein bisschen Geduld zu lehren, dass sich nicht alles von heute auf morgen verwirklicht. Ja, das sind so Onboarding-Sachen, aber eigentlich begleitet uns das die ganze Lehrzeit, weil 3 Jahre sind ja nicht sehr lang für eine junge Person.
Was findest du, macht einen guten Gastgeber oder eine gute Gastgeberin aus?
Ja, ich glaube, man muss sich im Team einmal wohlfühlen. Also wenn du ein Team hast, wo man sagt, wir sind gern dort in der Arbeit, dann spürt man das auch. Ja, ich mache das gern, was ich tue. Ich komme auch mit unseren Gästen ins Gespräch, ich rede gern, ich frage nach, ich habe Humor. Also so ein bisschen das, was zwischenmenschlich wichtig ist. Das Gefühl, wir verstehen einander, ich höre gut zu, ich habe Zeit füreinander und werde nicht nur abgefertigt. Ich finde ganz menschliche Dinge, dass wir uns als Menschen sehen und nicht, du bist jetzt der Angestellte und ich bin die Kundin, sondern es ist eine Begegnung. Ja? Gastgeber und Gast zu sein ist eine Begegnung und die kann eigentlich wunderschön sein.
Man sagt ja ab und zu, der Kunde ist König. Würdest du dem zustimmen?
In einer modernen Gesellschaft so nicht, weil gerade was ich versucht habe zu beschreiben, auch Gast und Gastgeberin, es ist eine Augenhöhe. Und nur dann, glaube ich, fühlt es sich gut an. Natürlich bedient oder bringt der eine und der andere konsumiert. Ja, das ist das Geschäftsmodell. Aber auch zu Hause, wenn ich eine Arbeit verrichte, habe ich gern, wenn die anderen das wertschätzen. Und ich glaube, wenn ein Gast zurückgibt, dass er sich wohlfühlt und dass das super ist und das Essen gut schmeckt und dass die Bedienung nett ist, da kommt gleich ganz was anderes zustande, als wenn jemand Befehle austeilt. Wobei ich glaube, gute Könige sind wahrscheinlich auch jene, die nicht nur Befehle austeilen.
Da stimme ich zu. Woher kommen denn die Gäste? Also du hast vorhin angesprochen, die sind schon eher international, was ich vorhin rausgehört habe, aber woher kommen die konkret?
Wir sind ein Spiegelbild des Wien-Tourismus. Also wir haben wirklich Gäste aus der ganzen Welt, natürlich mit Fokus Zentraleuropa, aber wir haben Japaner, Südkorea, indische Gäste, also wirklich die ganze Welt in einem Salon, sagen wir gerne. Und das ist lustig und spannend, weil die ja auch ihre Kulturen mitbringen und Erwartungen mitbringen und was hat der gern und der andere gern. Und wir haben ja in unserem Zimmer so offene Bäder gestaltet, weil wir viel dann ist das gefühlt haben, dass das Raumgefühl netter ist. Und für manche Kulturen passt das gar nicht. Ja, die wollen nicht voreinander Zähne putzen, die wollen sich gern im Bad verstecken. Und da gibt es auch schon oft Feedbacks dann, dass die sagen, oh, ich mag mich nicht von meinem Kind ausziehen. Das ist für uns total befremdlich, weil in unserer Kultur, finde ich, ist das in der Zwischenzeit sehr normal. Aber so ist es, ja. Und dann müssen wir halt schauen, dass gerade diese Personen dann die Zimmer bekommen, wo es geschlossene Bilder gibt. Aber das ist so ein Abwägen und Kulturen begegnen. Aber im Grunde, glaube ich, ist ja in einem Hotel viel Offenheit. Man will ja die Sitten der anderen Länder kennenlernen. Da ist gerade an der Rezeption, wenn ich manchmal an der Rezeption stehe und ein bisschen dort Praktikum mache, so wie ich es gern bezeichne, finde ich es total schön mitzubekommen, was Gäste auch Fragen brauchen, worüber gesprochen wird. Total schöne Begegnungen.
Ist es denkbar, dass es verschiedene Hotelzimmer gibt, als verschiedene Kulturen eingerichtet? Also dass es das Zimmer Indien gibt, das Zimmer Japan gibt, das Zimmer Afrika gibt? Also ist das möglich oder angedacht?
Das wäre auch ein Konzept, nur dass ich glaube, dann gerade dann immer das Zimmer frei zu haben für die Kultur wäre unglaublich schwierig. Bei uns sind die Zimmer sehr individuell in dem Sinn, dass wir ja viele alte Möbel integriert haben und jedes Zimmer hat einen anderen Sessel, also so in Kleinigkeiten spiegelt das ab. Aber wenn wir wissen, ja, jemand möchte ein geschlossenes Bad, dann haben wir natürlich auch Zimmer mit geschlossenen Bädern. Aber glaube ich, so diese totales Eingehen auf andere Kulturen, das haben wir nicht, weil wir ja auch glauben, wenn ich nach Japan fahren würde, dann würde ich ja gerne die japanische Kultur kennenlernen. Da muss ich mich halt ein bisschen anpassen und einlassen. Ja, ich nehme deine Idee mit, vielleicht verwirklichen wir das beim nächsten Hotel.
Könnte aber auch genauso interessant sein, dass man vielleicht jetzt aus Tiroler sagt, ich würde gerne mal die indische Kultur kennenlernen, quasi als Raumgefüge oder als Raumgefühl. Also dass man dann sagt, okay, man erlebt quasi auch noch eine andere Kultur in Österreich, ist ja auch eine Möglichkeit.
Wobei in unserem ersten Hotel hatten wir das ein bisschen, da haben wir eine persische Suite gemacht, weil wir eben Mitarbeiter hatten aus dem Kulturraum und das Zimmer haben wir später gemacht und da kam halt die Idee auf, ja, wir könnten einfach einmal eine persische Zimmer machen. Es war lustig, weil stehen die Betten eher so am Randzimmer herum. Also da hatten wir so ein großes Zimmer mit 6 Betten, so für Großfamilie. Da tun sich Europäer eher schwer mit solchen Zimmern, haben wir bemerkt.
Kann ich verstehen. Welche Kultur fasziniert dich am meisten?
Ja, ich liebe den afrikanischen Kontinent. Das bewegt mich ganz, ganz, ganz tief drinnen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil dort einfach so das Leben ganz anders ist. Ich dort die Kultur kennengelernt habe, dass die Leute mit ganz wenig, also was wir als ganz wenig bezeichnen, das muss man immer im Kontext sehen, also mit einem sehr einfachen Leben total glücklich sind und froh sind und oft viel glücklicher als wir. Das hat mich immer richtig beeindruckt. Und einfach die Natur in Afrika, die Lebensfreude, dieses Miteinander. Also ich habe nur einen Mini-Ausschnitt kennengelernt. Das taugt mir sehr und vielleicht, also würde ich gern wieder bereisen, verschiedene afrikanische Länder.
Wenn du sagst, dass die Menschen glücklich sind, was macht dich glücklich? Also du hast vorhin angesprochen, ganz am Anfang den Sinn, etwas bewegt zu haben. Aber wann oder auch Menschen Möglichkeit geben, sich zu entwickeln? Also wenn man einen Entwicklungsblatt schafft, ich glaube, dass das mitunter einer der größten Freuden ist, die was man erleben kann. Aber was berührt dich noch?
Ich brauche viel Natur und Berg. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen Tirol ganz im Innern oder halt mein Kärntner Heimat. Also ich bin gerne am Berg und sozusagen ganz, ganz zu mir, wenn ich ganz oben sitze, dann ist das totales Glück für mich. Und sonst, ich glaube, ich brauche nicht mehr viel Luxus im Außen. Ich kann mit sehr wenig auskommen. Ich brauche wirklich Menschen um mich, Menschen, die ich gern habe. Bin kein Eigen, also ich kann, glaube ich, in einer Einöde würde ich mir ein bisschen schwer tun. Ja, sonst nicht mehr viel. Also Menschen, Familie, Freunde, coolen Job, macht mich glücklich.
Das ist schön, wenn man das sagen kann. Denkst du wärst eine gute Almwirtin? Also
ich glaube, ich wäre super Almwirtin. Ich würde es, das ist so immer wieder mal ein Fluchtgedanke von mir. Ich habe gedacht, jetzt irgendwann mache ich Alm, ein paar Sommer lang. Ja, stell mir cool vor, sicher harte Arbeit. Ich bewundere die auf den Almhütten, weil sie einfach quasi ganz kleine Teams ganz viel machen müssen. Würde gut zu mir passen.
Würde dann die Alm sein oder beziehungsweise was würdest du damit einbringen? Also du hast ja jetzt einige internationale Hotelerfahrungen mitbekommen, also wie würde dann die Markt aus allem ausschauen?
Naja, ich glaube, ich muss wieder ganz viel lernen, weil das sicher ganz anders ist. Aber ich glaube, meine Hands-on-Mentalität würde da schon gut passen und gut sein. Du, auf meiner Alm würde sicher viel musiziert und gesungen werden, weil das so meine quasi noch Leidenschaft aus der Jugend ist. Und das würde vielleicht dort oben wieder, wenn ich Zeit hätte, ein bisschen wieder aufgreifen. Mir würde es taugen, wenn Leute mit ihren Musikinstrumenten raufkommen, wir gemeinsam musizieren. Ja, und ich glaube, man sieht ja auf ganz vielen Almhütten sehr internationalen Staff. Ich glaube, das wird gut passen. Ich fühle mich wohl im internationalen Umfeld, weil ich sehr demütig bin, wo wir geboren sind hier in Österreich, in welchem Wohlstand und sehe da Verpflichtung dann, darauf aufzupassen auf das, was wir geschenkt bekommen haben und das auch weiterzugeben. Ja, weil es purer Luxus, dass wir hier in Österreich angekommen sind. Wir hätten auch in Indien als Straßenkind beginnen können. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Ja.
Wann kam bei dir der Gedanke, dass das ein großes Privileg ist? Also wann hast du das für dich entdeckt und kennengelernt?
Ich glaube, sehr früh. Ich bin ja sozialisiert, also ich bin in einer kleinen Gemeinde in Kärnten aufgewachsen. Ich war die erste Ministrantin. Für mich war das ganz selbstverständlich, dass Mädels eigentlich auch ministrieren können. Und ich habe irgendwann vorher gefragt, du, ich möchte gern ministrieren. Und dort quasi waren wir ganz eine sehr offene Pfarre und wir haben ganz viel über Missionsarbeit dort einfach kennenlernen dürfen. Und haben uns dann im Sammeln als Kinder ins Zeug gehaut, um da Geld zu sammeln, eben Sternsingern und all das, was man halt in einer kleinen Gemeinde so macht. Und ich glaube schon, es hat mich beeindruckt. Ich kann mich gut erinnern an einen Dia-Vortrag, einfach das zu sehen, wie das Leben auch ganz anders sein kann. Und meine Oma hat immer gesagt, wir haben es gut, schätze das, ja. Wenn ich das jetzt, wenn du mich so fragst, kommt mir dieser Gedanke. Die Oma war da so eine, glaube ich, die uns das eintrichtert hat auch. Die auch in großer Armut aufgewachsen ist und ganz ein hartes Leben gehabt hat und, glaube ich, schon vermittelt hat, dass das, was wir Kinder haben damals, was da so an Wohlstand entstanden ist, dass das eine Perle ist und dass man halt auch gut aufpassen. Oder dass das nicht selbstverständlich ist. Ja. Ich glaube, das ist ja wichtig. Es ist nicht selbst, es ist ein Geschenk und nicht selbstverständlich. Und wenn wir die Kraft haben und das auch können, was weiterzugeben. Und wenn wir mal probieren, wir können ja viel weggeben, ohne dass uns was fehlt.
Ich glaube, es ist,
wenn wir mit einem halben Kleiderkasten von uns leben, fehlt uns auch nichts.
Man sollte zuerst immer was weggeben, wenn man was Neues anschafft. Also das habe ich ja mal gehört, wenn man eine neue Hose kauft, dann sollte man dazu gleich eine alte weitergeben, weil warum braucht man sonst eine neue Hose oder eine neue Tasse oder ein neues T-Shirt? Wo sind bei dir deiner Meinung nach die Grenzen des Wachstums?
Bei mir oder in der Gesellschaft, meinst du? Oder meine Grenzen?
In der Gesellschaft, also wo ist die Grenze des Wachstums? Und weil naja, es kann nicht
dort,
alles immer
überall,
weiter
wachsen. Ja, ich glaube, überall dort, wo wir anderen schaden oder wo wir unseren Planeten schaden. Und das ist ja wahnsinnig augenfällig. Also, dass wir auf Kosten eigentlich von anderen leben. Und das schwappt uns ja jetzt schon richtig in unsere Wohnungen und in unser Leben herein. Und ich glaube, da müssen wir einfach dringend die Handbremse anziehen und dringend schauen, wie können wir Dinge anders machen. Ja? Und immer wieder schauen, es ist die Diskussion, daher muss man verzichten und so weiter. Ja, aber es geht ja auch, ich kann einen anderen Genuss finden. Also ich fahre wahnsinnig gern mit dem Rad, also ich fahre eigentlich nur mehr mit dem Rad in die Arbeit und überall hin, wo es geht. Und der Genuss, den ich da bekomme, den habe ich nicht, wenn ich mich ins Auto reinsetze und im Stau stehe. Dort rieche ich nichts, dort habe ich keine Luft. Also ich glaube, wir müssen einfach schauen, was kann ein anderes Leben, das jetzt in Zukunft vielleicht für uns dann wichtig ist, damit wir unseren Planeten erhalten, wie kann es trotzdem gut sein? Ja, es ist nicht die Euros am Konto oder die Ketten um den Hals oder die Autos rund um unser Haus oder noch größere Häuser. Also wir können ja eigentlich ganz, ganz glücklich sein mit, mit einfacheren Dingen oder anderen Dingen, die weniger schaden. Und das, glaube ich, dieses Umdenken braucht man. Oder das probiere ich auch aus, persönlich, ja, einfach zu schauen, wie geht's anders, weil ich glaube, man muss, oder ich will, man kann nicht nur reden und predigen, sondern man muss es ausprobieren und auch sagen, ja, funktioniert, ist schwierig, oder ist super, diese Erkenntnisse, glaube ich, braucht man, um dann einfach zu sehen, okay, der Wachstum ist aus, den haben wir jetzt einmal ausprobiert, wir müssen unser Leben innerlich wachsen vielleicht, oder menschlich wachsen. Ja.
Wie gelingt das auch bei Unternehmen? Weil ich glaube, dass vor allem ja da die Umstellung und das Umdenken total schwierig ist.
Klar, aber auch ganz, ganz viel Potenzial. Wir haben jetzt beim Magdes Hotel einfach bei der Renovierung sehr drauf geschaut, was ist möglich. Das ist ja ganz, wenn du renovierst oder baust, extrem hohe quasi Energiekosten, CO2-Ausstöße etc. Und da zu schauen, was müssen wir gar nicht rausschmeißen. Ja? Und wir sind auch phänomenal gescheitert mit unseren Ideen. Wir wollten zum Beispiel den Estrich behalten im Haus, der war funktionstüchtig, aber leider war das Haus so hellhörig und dann haben wir versucht, diesen Estrich von den Wänden zu trennen, wie könnte es funktionieren, aber wir haben es nicht geschafft. Es gab einfach dieses Wissen in der Bauwirtschaft noch nicht, wie kannst du ein altes Haus, das eben noch keinen schwimmend verlegten Estrich hat und damit sehr hellhörig ist, so renovieren, dass es dann besser ist. Wir mussten den ganzen Estrich rausreißen, neuen reinbauen und das hat wahnsinnig wehgetan. Aber dafür haben wir viele alte Möbel, Verkleidungen wiederverwendet. Wir haben Einbauschränke zu Tischen und Betten umgebaut. Also wir waren sehr kreativ im Interieur. Und ja, wir haben einfach nichts für gegeben annehmen und überlegen, was kann ich ein zweites und drittes Mal verwenden. Und das ist momentan noch sehr schwierig im ganzen Bauen. Im Betrieb eines Hotels fällt es mir auch auf, welche Lebensmittel verwenden wir, wie viel schmeißen wir weg, wie viel Verpackung haben wir, wie nehmen wir unsere Gäste mit, wie ist unser Energieverbrauch, also Riesenthemen, die wir täglich überlegen, besprechen, auch mit unseren Gästen manchmal diskutieren. Ja, das sind große Veränderungsprozesse, die wir angehen müssen oder die wir schon angehen. Und ich erzähle noch ein Beispiel. Wir haben hinter unserem Haus, gab es einen Parkplatz und in Wien ist uns vorgeschrieben, dass wir für so ein Haus unserer Größe 13 Parkplätze für die Gäste vorbehalten müssen. Und wir wollten aber aus diesem Parkplatz einen Garten machen und haben die Stadt Wien gefragt, können wir einfach aus den Parkplätzen einen Garten machen? Und die Stadt Wien hat gesagt, ja, könnt ihr schon, aber ihr braucht trotzdem die Parkplätze. Und wir haben lang versucht, mit der Stadt Wien zu argumentieren. Wir sind ein nachhaltiges Hotel, unsere Gäste kommen öffentlich an, wir brauchen sicher nicht 13 Parkplätze. Es war aber nichts zu machen. Wir mussten entweder die 13 Parkplätze irgendwo schaffen oder eben eine hohe Ablöse zahlen von 200.000 Euro, damit die Stadt Wien wieder Parkplätze bauen kann. Was absurd ist, weil viele Parkgaragen leer sind. Wir haben dann in einer Parkgarage Parkplätze gefunden zum Anmieten und haben unseren Garten trotzdem gemacht. Und irgendein Beamte hat mir dann mal gesagt, Gesetz ist Gesetz. Und ich habe gesagt, na, dann ändern wir halt das Gesetz. Und ja, genau um das geht's. Gesetze, die nicht mehr zeitgemäß sind, zu ändern, zu schauen, was braucht eine Gesellschaft, was braucht ein Betrieb und die Betriebe durchaus auch in Richtung quasi umweltbewusster, klimabewusster dann voranzubringen, aber nicht sie zu behindern.
Was denkst du, brauchen die Menschen, die Gesellschaft, die Betriebe? Welche Gesetze würdest du erlassen?
Ja, alles, was unseren Planeten, also viel, ich bin jetzt überhaupt kein Experte in diesem Bereich. Ich würde einfach nur schauen, wir haben ein Riesenthema in der Mobilität, im Bau, in der Erhaltung von Grünflächen. Wir kennen die Themen alle. Ja? Und da, glaube ich, braucht es ein bisschen mutigere und offenere quasi Zugänge, als dass wir sie jetzt manchmal haben. Ja? Und manchmal braucht es wirklich Gesetze, dass sich Unternehmen dann auch dorthin bewegen. Es gibt immer Unternehmen, die sind Vorbilder, die machen es freiwillig, die tun es und da passiert auch viel. Aber ich glaube, es braucht quasi von vorne ziehen und von hinten schieben, damit man ein bisschen schneller unsere Gesellschaft und unsere unternehmerische Gesellschaft umbauen. Weil ich fürchte, so lang haben wir nicht mehr Zeit. Ja? Also wir sehen es ja bei den ganzen Wetterkapriolen, die wir haben, bei vielen, vielen Dingen, die jetzt auftauchen, dass wir uns eigentlich eher rasch ändern sollten und nicht mehr so ewig streiten. Ja? Also eher auch über die Parteigrenzen hinweg wirklich zu schauen, was sind konstruktive Lösungen, wo man Unternehmen nicht quasi umbringt, aber wo man schon einen guten Schritt weiterkommt.
Woher nimmt man den Datendrang und auch das Selbstbewusstsein, Dinge umzusetzen?
Ja, ich glaube, eine Freude am Leben haben ist immer gut und grundsätzlich auch Verantwortung für die nachfolgenden Generationen und für die Leute, die rundherum sind, zu spüren. Ja, weil ich bin nicht allein auf der Welt. Und vielleicht auch, weil wenn es einem gut geht, dann kann man ja auch was verändern. Und wie ich schon früher gesagt habe, mir gibt's mehr, wenn ich auch was geben kann. Also, und dann kriege ich viel zurück. Und wenn ich im Gestalten bin, ich glaube, ich bin eine Gestalterin, das gibt mir was. Ich kreiere gern, ich stecke gern meine Hände im Dreck und ich grab gern um. Ich glaube, ich bin weniger eine Ordnerin, das sind andere, aber so weiterdenken und Leute mitnehmen und vorangehen oder so Begeisterung schüren, das habe ich gern.
Wer begeistert dich, Gabriela? Oder wer inspiriert dich? Was sind deine Vorbilder?
Wer sind meine Vorbilder? Das heißt, ich Menschen sehr nahe, ich glaube, die ganz nahen Menschen, ja, Freundeskreis, Familienkreis, einfach Leute, die auch viel aus dem Nichts schaffen. Journalistisch habe ich ein großes Vorbild gehabt, das war die Barbara Kuddenhoff-Kalergi, so eine mutige Frau, mit der ich auch unterwegs war, so in meiner Zeit als Kommunikatorin. Also so richtige Vorbilder habe ich wenig, also so Frauen, die wirklich auch große Schritte getan haben, umgekrempelt haben, sich einfach nicht ganz eingeordnet haben. Ich glaube, so die Menschen, die waren so ein bisschen meine Vorbilder. Ja.
Ich habe noch drei Fragen an dich, Gabriela. Die erste Frage lautet, was ist für dich Erfolg?
Wenn ich mich selber an Dingen freue, die gelungen sind.
Ah, ist sehr schön. Sehr schöne Definition. Was war dein größter Wendepunkt im Leben?
Ja, der wirklich größte war, ich wollte eigentlich Musik studieren. Ich habe sehr viel musiziert als Kind in meiner Jugend, war voll begeistert. Habe Querflöte gespielt und wollte dann in Wien eigentlich Musik studieren. Und ich bin gescheitert. Ich wurde nicht aufgenommen bei der Aufnahmeprüfung. Und es hat mich wirklich wahnsinnig damals, ja, einfach gedacht, oh, was mache ich jetzt? Ja, keine Ahnung. Dann haben wir für 3 Wochen Medizin inskribiert. Ich dachte, nein, um Gottes Willen, das ist es nicht. Habe dann Kunstgeschichte begonnen. Ich dachte, nein, das ist es auch nicht. Und dann habe ich eben Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und Musikwissenschaften und bin relativ rasch auch ins praktische quasi Leben, Arbeiten eingestiegen und eben ganz woanders reingekommen, eben in die Kommunikation, in diese Branche und im Nachhinein denke ich mir, es hat sehr gut zu mir gepasst, ja. Und ich bin dann nach ein paar Jahren, du hast die Kommunikation der Caritas Österreich geleitet und mich hat der Präsident, der Franz Küperl, dann einmal zu einer Veranstaltung geschickt, gesagt, er hat keine Zeit nach Salzburg zu fahren, ich sollte nach Salzburg fahren und dort den Leuten was über Caritas erzählen. Und ich habe das gemacht Und dann bin ich auf der Bühne gestanden, der Saal war bummvoll. Und kurz war ich nervös, aber dann habe ich es unheimlich genossen, über die Arbeit der Caritas zu erzählen. Und dort habe ich gespielt, ja, das ist es, so irgendwie für eine Sache brennen und das weitergeben zu können. Und so bin ich quasi durch diesen richtig dramatischen Wendepunkt zu was ganz anderen, aber ganz tollen gekommen. Ich bin noch ein bisschen wehmütig, gestehe ich, dass ich die Musik nicht nebenbei, also dass ich mir zu wenig Zeit genommen habe, nebenbei weiter Musik zu machen. Und ich bin jetzt gerade dabei, immer wieder ein bisschen meine Flöte anzugreifen, wieder zu beginnen. Ich habe Akkordeon begonnen zu spielen, aber ich habe viel zu wenig Zeit. Aber vielleicht nehme ich diese Leidenschaft ja dann wieder mal auf und fröne ihr.
Man kann die dann sicher auf der Alm hören
und
belauschen. Ich habe jetzt noch eine kleine Anekdote, Gabriela. Kennst du die 10.000-Stunden-Regel? Kennst du die zufälligerweise?
Die 10.000-Stunden-Regel? Ich kenne die so, dass wenn man etwas 10.000 Stunden tut, dann ist man richtig gut darin.
Genau, das stimmt aber nicht, Gabriela. Und das ist eben das Tolle, weil im Endeffekt die Studie kommt aus dem Jahr 1993 von Ericsson. Und das war auf einer deutschen Musikschule, wurde eine Studie durchgeführt mit Geigenschülern und Schülerinnen. Und diese Studie, und da hat man eben geschaut, die haben ungefähr 10.000 Stunden geübt, was umgerechnet fast 60 Wochen sind. Und diese Studie wurde aufgegriffen von Malcolm Gladwell im Jahr 2008 beim Buch Outliers. Und da hat es geheißen, wenn man 10.000 Stunden übt, im Sinne Übung macht den Meister, dann ist man einfach hervorragend, man ist ein Profi. Und der Ericsson hat dann in einem Interview gesagt, das stimmt so nicht, die Studie wurde falsch interpretiert. Es geht nicht darum, wie viele Stunden man übt, weil nur weil man 10.000 Stunden übt, heißt das nicht, dass man besser wird. Es geht darum, dass man sich die Zeit nimmt, besser zu werden. Und das ist der gravierende Unterschied. Das heißt, was ich dir jetzt eigentlich mitgeben will, einfach bewusst die Zeit zu nehmen, besser zu werden, als wie zu sagen, 10.000 Stunden und dann kann ich das. Und das finde ich eigentlich immer schön, wenn man sich, also so wie du es jetzt machst, einfach sagen, ich schaue, dass ich ein bisschen Zeit habe, um da einfach mit zu verwirklichen. Und das finde ich sehr schön.
Das ist ein netter Input, den du mir jetzt mitgibst, ja, weil man ja auch diese 10.000 Stunden bringe ich im Akkordeon nie mehr zusammen, aber ein bisschen besser wird es immer.
Und das ist sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Und übrigens, die 10.000-Stunden-Regel, die ist nur anwendbar, wenn die Spielregeln immer dieselbe sind. Weil das weißt du wahrscheinlich selbst jetzt als Führungskraft im, ich sage jetzt einfach mal, Hotelbereich beispielsweise. Du kannst 10.000 Stunden üben, wie wird man die perfekte Führungskraft und die perfekte Hoteldirektorin, aber die Spielregeln ändern sich. Und das ist ja dann eigentlich schwieriger, weil du musst einfach parallel mehrere Fähigkeiten zeitgleich lernen, wie Kommunikation, wie Onboarding, wie Ausstattung, wie Interieur, wie Nachhaltigkeit etc. Und du kannst gar nicht 10.000 Stunden für einen Themenbereich aufbringen, weil einfach unzählige Themen deine Aufmerksamkeit fordern.
Ich glaube, diese Streben nach Perfektion, das ist sowieso nicht meins, sondern eher, dass ich sage, was braucht es halt im Moment? Und also ich glaube, es ist viel wichtiger mit, wie du sagst, eben mit der Begeisterung und mit dem Willen, jetzt da was zu bewegen, reinzugehen, als will es perfekt machen. Also das glaube ich, ich mag schon gut machen, ja, und ich habe einen gewissen Anspruch, dass es was wird, aber ich glaube, so die 80-100-Regel ist besser. Lieber schauen, dass man was weiterbringt, ob es dann perfekt ist oder nicht, ist vielleicht sekundär.
Ja. Ja, und zu mir hat einmal jemand gesagt, er trifft alle Entscheidungen im Unternehmen zu 80% richtig, weil für 100% hat er keine Zeit.
Also, genau.
Habe ich mir gedacht, ja, eigentlich smart, weil er hat gesagt, wenn ich alles 100% richtig machen möchte, für das habe ich gar keine Zeit. Wenn es 80% passt, dann kann man schon das okay geben.
Großartig, ja. Ja, genau. Also ich glaube auch, das ist das ist auch der Alltag. In einem Hotel sowieso, weil da hast du keine Zeit, so dass du sagst, ich widme mich einer Sachen bis zur Perfektion, sondern es sind wieder 100.000 andere. Also da sind Leute besser, die mit dieser Imperfektion umgehen können. Ja.
Eine
sehr
Frage
schön,
wann
bist du in Wien?
Ja, ich hoffe bald. So schnell wie möglich. Eine Frage habe ich noch, Gabriela. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich sagen? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass jeder Mensch so seinen Beitrag leistet, egal was das ist. Und das findet man immer. Also, so, dass es nicht wurscht ist, ob ich persönlich mich engagiere oder nicht. Ja, es ist, jeder ist wichtig. Jeder kann einen Unterschied machen. Und wir wissen ja nicht, welcher Flügelschlag letztlich den großen Unterschied macht. Ja. Und ich finde so, schon, ich mag Menschen, die eben mitwirken, dass man sagt, okay, am Lebensende habe ich 2 Millimeter in dieser Welt zum Besseren bewegt. Und wenn jeder das so denkt, dann glaube ich, werden wir eine sehr coole Gesellschaft.
Das definitiv. Und auch vielen Dank für deinen Beitrag, den du leistest, weil du steckst andere Menschen an. Also das habe ich wahrgenommen, also ich habe dich ja erlebt bei den Rauchzeichen live und so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen und ich habe es auch von den Menschen neben mir vernommen oder auch im Austausch mit anderen Menschen, du steckst andere Menschen an. Und das ist meiner Meinung nach eine Gabe, weil im Endeffekt bist du der Funken der Veränderung. Also wenn man sich ja selbst die Erlaubnis gibt, eine Veränderung voranzutreiben, erteilt man anderen auch unsichtbarerweise die Möglichkeit, dasselbe zu tun. Und deswegen möchte ich mich auch bei dir jetzt bedanken für den Beitrag, den du leistest, weil es kommt dann in der Anmoderation, die nehme ich dann im Nachhinein auf, aber von dir kommt ja auch beispielsweise die Ö3-Wundertüte und das ist ja auch ein Riesenbeitrag und mich freut sehr, dass du den Beitrag leistest und auch vielen Dank für deine Zeit, die du investiert hast und dir weiterhin alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich in Wien oder auf deiner Alm. Also ich hoffe, der Samen ist gesät und dir weiterhin alles Gute, Gabriela. Vielen, vielen Dank.
Danke für das Gespräch, war sehr, sehr inspirierend und ja, ich hoffe, dass wir noch weiter ein paar Samen in die Welt bringen. Ja.
Hoffentlich. Dankeschön. Danke, danke.
Liebe Grüße nach Tirol. Baba. Ciao.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.